Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung. Crime daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. Hier werden zum Beispiel Mord, Totschlag, sexualisierte Gewalt, Gewalt gegen Kinder oder Drogenkriminalität thematisiert. Die Details zu jeweiligen Inhalten findet ihr in den Folgenbeschreibungen. Wenn das nichts für euch ist, dann überspringt die jeweilige Folge oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Es ist die Nacht vom 14. auf den 15. Januar 2005, als die bayerische Landeshauptstadt München ihren letzten ungekrönten König verliert. An diesem Freitagmorgen zeigt das Thermometer im Nobelvorort Grünwald nur wenige Grad über Null. Über den vielen pompösen Dächern hält sich hartnäckig Nebel. An den Rändern der engen Straßen liegt vereinzelt noch Schnee, der in den Tagen zuvor gefallen ist. Wie jeden Tag rollt auch an diesem Morgen ein luxuriöser Wagen, einer von insgesamt 3 Rolls-Royce des gleichen Besitzers, durch die noch ruhigen Straßen. Am Steuer sitzt der Chauffeur Andreas K. Zum Fahren trägt er weiße Handschuhe, so will es sein Arbeitgeber. Der Herr Andreas, wie er von diesem genannt wird, trifft um kurz vor 9 Uhr in der Robert-Koch-Straße in Grünwald ein. Hier steht ein großzügiges Anwesen im Stil eines zweistöckigen Bungalows mit einem weit herunterragenden Dach, umgeben von viel Grün und einer Mauer, die Bewohner vor neugierigen Blicken schützen soll. Den Eingang zum Gebäude bildet ein in einen Rundbogen eingelassenes und mit Ranken beschlagenes Tor. Unzählige Male ist Chauffeur Andreas K. schon durch dieses Tor gegangen. Er hat sogar einen Schlüssel zum Haus. Davor geparkt steht ein weiterer Luxuswagen. Ein anderer Rolls-Royce vom Typ Silver Seraph. Das eingängige Kennzeichen kennt Anfang der 2000er Jahre in München jeder. MRM111. Doch schon auf dem Weg vom Auto zur Haustüre bemerkt der Angestellte, dass an diesem Morgen etwas anders ist als sonst. Denn die Eingangstür zur Villa ist nicht wie üblich verschlossen, sie steht einen Spalt breit offen. Sofort ist Andreas K. alarmiert. Denn er weiß, wie misstrauisch und ängstlich sein Arbeitgeber ist und dass er deswegen niemals so nachlässig gewesen wäre. Mit einem mulmigen Gefühl betritt der Chauffeur das Innere des Hauses. Dort wartet bereits ein aufgeregter Hund auf ihn, ein Yorkshire Terrier, Daisy. Vom Eingangsbereich der Villa führt eine breite, weiße Treppe in den ersten Stock. Mehrmals ruft der Chauffeur vom Erdgeschoss aus laut nach seinem Chef, doch er bekommt keine Antwort. Andreas K. beschließt, die Stufen nach oben zu steigen. Er will im Obergeschoss nach dem Rechten sehen. Da habe ich ihn liegen sehen, wird er sich später in einer Fernsehdokumentation erinnern. Der Mann, der dort mit einem schwarzen Anzug bekleidet und mit einem Elektrokabel um den Hals liegt, ist der Münchner Modezar und schillernde Lichtgestalt der Schickeria, Rudolf Mooshammer. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime daheim. Mein Name ist Steffi Kraus, ich bin Redakteurin für Kriminalität und Justiz und die Host dieses Podcasts. Hier nehmen wir euch mit auf Spurensuche, erzählen euch neben spannenden Fällen auch immer die dazugehörigen Hintergründe und sprechen über unsere Recherchen. Heute geht es also um den gewaltsamen Tod des Münchner Designers und der Ikone der Bussi-Bussi-Gesellschaft, Rudolf Mooshammer. Mit diesem Fall probieren wir etwas Neues in diesem Podcast aus. Wir bewegen uns nämlich über die Grenzen der Oberpfalz hinaus und greifen zur Abwechslung einen prominenten Fall auf, der vielen noch im Gedächtnis sein dürfte. Wir sind gespannt, wie das bei euch ankommt. Gebt uns also gerne Feedback zur Folge unter dem Post auf unserem Instagram-Kanal crimedaheim-podcast oder per Mail an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Für den Fall Mooshammer bin ich aber nicht allein im Studio. Zu Gast ist Mitglied der Chefredaktion und mein Kollege Tom Webel. Er ist im Tagesgeschäft der Herr über die digitalen Inhalte, die digitale Strategie und das Thementeam Sport, Podcast-Kollege und im Geheimen auch großer True-Crime-Fan. Und weil er gebürtiger Münchner ist, ist er prädestiniert dafür, sich in der heutigen Folge mit mir gemeinsam an Rudolf Mooshammer zu erinnern. Herzlich willkommen, Tom. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, hallo Steffi. Schön, dass ich da sein darf.
Tom, gleich zu Beginn die Frage. Kannst du dich persönlich an die Person Rudolf Mooshammer erinnern und an was erinnerst du dich, wenn du an ihn denkst?
Ich bin in den 80er Jahren in bzw. bei München aufgewachsen und da war Mooshammer natürlich omnipräsent, also im lokalen Fernsehen, im lokalen Radio, in den Zeitungen damals. Als Kind bekommt man jetzt natürlich nicht alles mit. Ich war nie in seinem Ladengeschäft. Ich war mit 12, 13, 14 Jahren vielleicht auch noch nicht so interessiert an quietschbunten Krawatten und Sakkos mit übergroßen Schulterpolstern. Bin ich heutzutage ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber er war immer da, war immer omnipräsent und er war so ein Botschafter für München eigentlich. So einerseits in dieser Bussi-Bussi-Gesellschaft total drin und immer so auf den Klatschspalten vertreten. Auf der anderen Seite hat man aber schon auch gewusst, schon damals, dass er auch sozial sehr engagiert ist und dass er gerade in der Obdachlosenhilfe sehr aktiv ist. Und auch das hat man dann schon tatsächlich mitbekommen. Der war omnipräsent, der war irgendwie immer da und so ein ja, heimlicher Bundespräsident, so ein heimlicher Repräsentant der Landeshauptstadt.
Ja, also viele Punkte, die du jetzt genannt hast, glaube ich, werden wir auch in der Folge noch aufgreifen. Mich würde jetzt noch interessieren, ob du dich auch an die Nachricht vom Tod von Rudolf Mooshammer erinnern kannst.
Nur, dass meine Mutter einigermaßen geschockt war, wobei ich da jetzt auch schon nicht mehr daheim gewohnt habe. Also das war dann eher so ein Gespräch. Selber war das damals ehrlicherweise aber ein Alter, da war mir das gerade nicht so wichtig.
Kann ich gut verstehen, ja.
Aber Steffi, du hast den Fall ja recherchiert, hast da viel, viel Hirnschmalz und Zeit investiert und dich für diesen Podcast hier eingelesen. Was fasziniert dich an diesem Fall?
Ja, aus meiner Sicht ist das Spannende an dem Fall Rudolf Mooshammer der starke Gegensatz in der Person. Also es gibt auf der einen Seite diesen Rudolf Mooshammer, der Erfolg hat, der im Scheinwerferlicht steht, der da auch unbedingt hin will, der die Menschen unterhält. Und auf der anderen Seite gibt es dann diesen privaten Rudolf Mooshammer, den kaum einer kennt und der aus verschiedenen Gründen wohl auch sehr einsam gewesen sein muss tatsächlich. Und diese innere Zerrissenheit hat auch ganz viel mit seinem gewaltsamen Ende zu tun. Und die Tragik, die da im Grunde drin steckt, die hat mich irgendwie schon auch bewegt und die werden wir hoffentlich jetzt auch in der Aufarbeitung des Falls sehen. Bist du denn bereit?
Natürlich.
Kehren wir also zurück zum 15. Januar 2005. In der Hinführung haben wir schon gehört, wie die Leiche von Rudolf Mooshammer an diesem Freitagmorgen von seinem Chauffeur Andreas K. aufgefunden wird. Wie geht es denn unmittelbar danach weiter? Kurz zur Erinnerung, Andreas K. fährt wie jeden Morgen seit 11 Jahren zum Haus seines Chefs, um ihn dort abzuholen. Rudolf Mooshammer betreibt eine Nobelboutique in der Straße von München, die für puren Luxus steht, die Maximilianstraße. Um kurz vor 9 Uhr morgens kommt er vor dem Mooshammer Anwesen an und wenig später findet er seinen Chef tot mit einem Elektrokabel um den Hals im ersten Stock seines Hauses liegend. Ja, wie man sich vorstellen kann, ist der Chauffeur jetzt angesichts dieser Situation außer sich. Andreas K. ruft sofort die Polizei. Um 9.20 Uhr geht der Notruf dort ein. Die Aufzeichnung davon ist erhalten und man hört ganz deutlich die Aufregung in der Stimme des Fahrers. Mehrfach verhaspelt er sich. Aber die Information, die die Polizisten sofort auf den Plan ruft, ist dann die, Zitat, ich bin der Chauffeur vom Herrn Mooshammer und der Herr Mooshammer ist tot, er liegt tot in seiner Wohnung.
Der war jetzt aber natürlich eine wirklich bekannte Person des öffentlichen Lebens und in Grünwald wusste man ja auch, wo der wohnt. Das war dann wahrscheinlich nicht unbemerkt von der Öffentlichkeit, dass da plötzlich keine Ahnung wie viele Polizeiautos vor dieser Villa anrücken.
Ja, das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Als die ersten Mordermittler gegen 9.45 Uhr an dem Anwesen in Grünwald ankommen, hat eigentlich die Nachricht vom Tod Mooshammers schon die Runde gemacht. Dutzende Journalisten belagern, bewaffnet mit Foto- und Fernsehkameras, den Zugang zum Anwesen. Die schubsen sich da gewissermaßen vor der Polizeiabsperrung hin und her und versuchen schnellstmöglich gute Bilder und erste Infos zu bekommen. Den Polizisten war, denke ich, zu dem Zeitpunkt schon bewusst, dass der womöglich gewaltsame Tod eines Prominenten die Öffentlichkeit jetzt nicht kalt lässt. Aber dieses Echo hatten sie vielleicht dann auch nicht auf dem Schirm. Bevor die Polizisten das Haus betreten, ist übrigens noch nicht ganz klar, ob es tatsächlich eine Gewalttat war oder möglicherweise ein Suizid. Die Informationen, die sie haben, sind ja erstmal recht kryptisch, nämlich Mooshammer liegt tot in seiner Wohnung und er hat wohl ein Kabel um den Hals. Aber zum Medienecho nochmal zurück. Da hat nämlich der damalige Oberstaatsanwalt in einem Fernsehinterview gesagt, Ich habe zwar mit einem großen Ansturm gerechnet, aber das, was dann tatsächlich stattgefunden hat, hat alles in den Schatten gestellt, was ich bis dato erlebt habe. Und ich denke, das trifft's im Grunde ziemlich gut.
Die Ermittler sind jetzt also vor Ort. Was für eine Situation finden Sie dann dort vor?
Also nach dem Anruf von Andreas K. bei der Polizei rollt natürlich jetzt die große Maschinerie an. Es wird relativ schnell eine 20-köpfige Sonderkommission eingerichtet, die sogenannte Soko Mooshammer. Dann ist natürlich bereits am Morgen und bis in den späten Abend die Spurensicherung vor Ort. Man sieht auf den Fernsehaufnahmen die Polizisten in diesen signifikanten weißen Schutzanzügen ins Haus gehen und auf dem Grundstück auch Spuren sichern. Was dann im Nachgang sowohl die Ermittler als auch der Oberstaatsanwalt beschreiben, der Tatort muss auf die Anwesenden nahezu unwirklich gewirkt haben. Alles ist wohl extrem sauber, aufgeräumt. Es gibt keine Hinweise auf einen Kampf, auf umgestoßene Möbel, Chaos oder irgendwelche Blutspuren. Es gibt praktisch nichts. Außer eben die Leiche von Mooshammer mit dem Kabel um den Hals. Und auch die Polizeifotos zeigen zwar eine extrem extravagante, überladene und spießige Einrichtung, aber alles ist ordentlich drapiert. Es hat aus meiner Sicht fast ein bisschen was von einer Theaterkulisse.
Ja, aber dieses Extravagante, dieses Überladene, das ist ja etwas, was Mooshammer entspricht oder zumindest hat man ihn so in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Man kannte ihn ja auch in der Öffentlichkeit wegen, keine Ahnung, seinen skurrilen Outfits, seiner opulenten Perücke. Und natürlich nicht zu vergessen, dem Yorkshire Terrier auf dem Arm.
Ja, und das ist, glaube ich, was wirklich sehr bewusst inszeniert wird. Also der setzt sich schon gekonnt in Szene und das ist auch das, wofür er steht. Da hast du ganz recht. Vielleicht sollten wir an der Stelle auch mal einen Blick in Mooshammers Biografie werfen, um die Person hinter dieser ganzen Inszenierung vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Rudolf Mooshammer wird am 27. September 1940 in München geboren. Er ist also ein waschechter Münchner und auf das war er ja auch Zeit seines Lebens immer sehr stolz. Der kleine Rudolf wächst in einer gut situierten Familie auf. Der Vater ist Münchner Direktor der Württembergischen Feuerversicherung. Die Familie bewohnt eine Wohnung mit 10 Zimmern im Stadtteil Lehel. Der Bub kann also mit seinem Dreirad zwischen den vielen Räumen hin und her fahren. 1956, da ist Mooshammer ein Teenager, muss der Vater aber seine Stelle wechseln. Das verschweigt er aber der Familie und er tränkt seine Probleme von da an im Alkohol. Er wird abhängig und verliert seinen Job. Später landet er dann sogar auf der Straße, wo er in der Obdachlosigkeit stirbt. Rudolf und seine Mutter Else sind von nun an auf sich alleine gestellt. Oft haben sie kein Geld, um die Miete oder den Strom zu bezahlen. Doch die Not schweißt die beiden auch zusammen. Diese entbehrungsreichen Jahre sind sicher auch der Grundstein für das starke Verhältnis der beiden. Später werden sie ja genau das für alle sichtbar nach außen hin inszenieren. Mooshammer sagt später mal in einer Talkshow über diese Zeit, diese Situation, diese Notlage, die hat uns eigentlich zusammengekettet. Und wenn man einmal weiß, dass eine Ölsardinenbüchse ein Erlebnis wird am Abend, wenn man Hunger hat, und das haben wir erlebt, dann kettet einen das schon zusammen. Und wenn dann die Mutter sagt, du, ich habe überhaupt keinen Appetit heute und du hast Hunger und iss nur. Und romantisch war es immer bei uns, weil wir haben die Kerzen halt brennen gehabt und der Strom war gesperrt. Und elegante Garderobe haben wir immer gehabt. Wir saßen dann halt elegant vor unseren Ölsardinenbüchsen.
Schönes Zitat. Später war Mooshammer dann ja wirklich für sein Reichtum und für sein Dasein in der Münchner Pussy-Pussy-Gesellschaft für sein Dasein unter den Schönen und Reichen bekannt. Wie haben er und seine Mutter es geschafft, aus dieser Armut herauszukommen?
Ja, ich denke, dass sie das geschafft haben. Das hat ganz viel mit dem außergewöhnlich guten Geschäftssinn zu tun, den die beiden haben. Rudolf Mooshammer absolviert nach der Schule nämlich eine Lehre zum Einzelhandelskaufmann. Er arbeitet dann in luxuriösen Boutiquen in München. Eine Schneiderlehre hat er übrigens trotz seines Titels als Modezar nie absolviert. Ihm wird aber zumindest ein Praktikum bei Dior nachgesagt. Ob das aber tatsächlich stattgefunden hat, das konnte ich nicht mehr herausfinden. Vielleicht ist es auch einfach nur ein weiteres Puzzleteil, um die Legende Mooshammer zu bedienen. Aber über Beziehungen, unter anderem zum Münchner Immobilienhändler Walter Käsmeier, erhält er die finanzielle Unterstützung, die er braucht, um seinen eigenen Laden aufzumachen. 1968 öffnet sein Geschäft, das er bis zu seinem Tod betreiben wird, nämlich die Boutique Carneval de Venise. Mooshammer selbst muss so ein begnadeter Verkäufer gewesen sein und so gewillt, es in die höchsten Kreise zu schaffen, dass er sein Geschäft schnell zum Erfolg führt. Zeitweise zählen Bekanntheiten und zahlungskräftige Celebrities wie Arnold Schwarzenegger, Siegfried und Roy, Carl Gustav von Schweden oder Roberto Blanco zu seinen Kunden. Dieser Erfolg hält ungefähr bis Mitte der 90er an. Dann verlagert Mooshammer sein Geschäftsmodell eher auf die Vermarktung seiner Person. Er lebt von lukrativen Werbeverträgen, etwa mit McDonald's oder Nescafé, bringt eine Pflegeserie für Hunde heraus, schreibt Bücher und lässt sich seine Auftritte bei Events teuer bezahlen. Mit denen versucht er auch unter allen Umständen im Gespräch zu bleiben. Das treibt irgendwann so bunte Blüten, dass er zum Beispiel beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests 2001 teilnimmt. Er scheidet allerdings schon in der Vorrunde aus, aber er präsentiert zumindest einen Song, der auch für ihn steht, nämlich der Song Teilt Freud und Leid. Übrigens da schon immer an seiner Seite seine Hündin Daisy. Fun Fact dazu, es gab wohl im Laufe der Zeit nicht eine, sondern gleich vier Daisys, sonst hätte der Hund wohl ein salomonisches Alter erreichen müssen. Aber ich finde, auch dieser kleine Fakt ist wieder so symptomatisch für Mooshammer. Hauptsache, die Inszenierung, das Storytelling nach außen stimmt. Die emotionale Bindung, die man zu so einem Individuum ja vielleicht auch aufbaut und die immer neu und immer anders ist, rückt komplett in den Hintergrund. Den Mooshammer gibt's nur mit Schoßhund und wenn der stirbt, muss ein neuer her.
Ja, daran erinnert man sich ja bis heute an diese Szene mit Rudolf Mooshammer, diesen extravagant gestylten Mann mit seinem kleinen Hündchen auf dem Arm und ja, zumindest bis, ich glaube, Mitte der 90er sowas, immer an seiner Seite seine Mutter mit irgendwie lilanen oder blauen Haaren, irgendwie auch ganz eigenes Styling, aber die ist dann gestorben in den 90ern.
Ja, genau, und zwar am 10. August 1993. Bis zuletzt waren die beiden als schillerndes Mutter-Sohn-Duo in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wie es da aber hinter den Kulissen tatsächlich ausgesehen hat, darüber kann man nur spekulieren. Manch einer spricht auch von einer Hassliebe und dass sie ihn wohl sehr dominiert hätte. Mooshammer arrangiert jedenfalls ein pompöses Begräbnis für seine Mutter. Sie wird in keinem normalen Grab, sondern in einem Mausoleum auf dem Münchner Ostfriedhof beigesetzt. Es gibt Aufnahmen von der Bestattung, bei der Rudolf Mooshammer in Tränen aufgelöst in der Kirche sitzt. Tatsächlich haben sich Weggefährten wegen des engen Verhältnisses von Mooshammer und der Mutter wohl auch Sorgen gemacht, dass er nach ihrem Tod in ein tiefes Loch fallen könnte. Aber das Gegenteil scheint der Fall gewesen zu sein. Menschen, die ihn gut kannten, sagen, er sei nach dem Tod der Mutter wohl eher aufgeblüht.
Dann war vielleicht doch nicht alles so eitel Sonnenschein, wie es in der Inszenierung davor den Eindruck gemacht hat.
Ja, absolut. Ich glaube, so eine Überenge hat ja auch immer etwas Beklemmendes oder vielleicht auch Hemmendes. Aber kommen wir an der Stelle vielleicht zurück zu dem Tag, an dem Mooshammer tot aufgefunden wird. Wir haben schon vorhin gehört, die Ermittler sprechen davon, dass der Tatort fast unwirklich auf sie gewirkt hat. Sehr sauber, sehr aufgeräumt, keine Kampfspuren, kein Blut. Aber eine Sache gibt es trotzdem, die nicht so recht ins Bild passt. Denn auf einem dieser zahlreichen barock anmutenden Tische mit allerlei Krimskrams drauf liegt auch eine Plastiktüte und eine DVD. Das klingt jetzt erstmal nicht so besonders, aber man muss sich das wirklich so vorstellen. Dieses Haus ist so überladen, so pompös und exquisit eingerichtet. Alles ist aus Seide, Damast, Marmor, Gold. Jeder Tisch ist mit Blumenbouquets bestückt. Kerzen und Porzellan, goldene Kelche und wertvolle Bücher liegen rum. Gefühlt steht und liegt alles im rechten Winkel. Und jetzt liegt auf diesem Tisch auf einer grabbeligen Plastiktüte diese DVD. Und zwar nicht irgendeine, sondern ein Porno.
Das passte dann nicht wirklich zu seinem Saubermann-Image.
Überhaupt nicht. Und das ist jetzt auch wichtig, es ist ein Porno, der offenbar für ein heterosexuelles Publikum produziert wurde. Jetzt ist es natürlich so, dass jeder Mensch, egal welcher sexuellen Orientierung, jede Art von legaler Pornografie konsumieren darf. Aber trotzdem bringt dieses eine Detail die Ermittler relativ schnell auf die richtige Spur. Aber die Frage, die sich die Polizisten nun angesichts dieses Pornos erstmal stellen, ist, gehört diese DVD tatsächlich hierher oder wurde sie vielleicht von jemandem so drapiert, dass sie gefunden werden musste? Und das werden wir natürlich im Laufe der Folge noch aufklären. Aber vielleicht ist es jetzt auch erstmal spannender, aus der Sicht der Ermittler zu denken. Die stehen nämlich ganz am Anfang vor einem anderen großen Problem und das bringt die große Bekanntheit des Opfers mit sich. Denn mit dieser geht natürlich auch ein wahnsinnig großes Umfeld einher. Und je größer das Umfeld, desto mehr Theorien entstehen, auch in Bezug auf ein mögliches Tatmotiv. Die Soko Mooshammer stellt sich deswegen von Anfang an auf eine lange Ermittlungszeit ein.
Welche Überlegungen gab es denn am Anfang zum Tatmotiv?
Ja, im Fall Mooshammer spielt natürlich sein beträchtliches Vermögen eine Rolle, also kommt auf den ersten Blick für die Ermittler sicher ein Raubmord in Frage. Außerdem steht die Frage im Raum, wer aus dem Umfeld hätte vom Tod Mooshammers vielleicht finanziell profitiert, etwa durch ein Erbe. Außerdem war es ja ein umtriebiger und erfolgreicher Geschäftsmann, dieser Rudolf Mooshammer. Vielleicht waren irgendwelche krummen Deals im Spiel und ein Geschäftspartner wollte sich rächen. Oder war es vielleicht auch ein Täter, der darauf aus war, eine berühmte Persönlichkeit zu töten und dadurch selbst berühmt zu werden? Soll heißen, es gibt einfach sehr, sehr viele denkbare Ansätze in dem Fall. Der damalige Chef der Münchner Mordkommission, Josef Wilfling, der auch Teil der Soko Mooshammer war, hat in verschiedenen Interviews seinen Ermittlungsgrundsatz erklärt. Der lautet, wir beginnen bei der Stunde Null und gehen dann zurück in die Vergangenheit. Und so war es auch bei Mooshammer. Und was übrigens auch noch mit dessen Bekanntheit einhergeht, es gehen in kürzester Zeit unheimlich viele Hinweise aus der Bevölkerung ein, ob brauchbar oder eben auch nicht. Viele rufen an, um zu fragen, was denn eigentlich passiert ist, um ihr Beileid auszusprechen oder um sich nach Daisy zu erkundigen. In kürzester Zeit werden 200 Spuren am Tatort gesichert und 500 Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen sein.
Aber weil der öffentliche Druck so groß ist, gibt's auch sehr schnell eine Pressekonferenz.
Ja, und zwar schon um 14 Uhr an diesem Freitag, also nur 5 Stunden nach dem Leichenfund. Was der zuständige Oberstaatsanwalt da schon bekannt gibt, es deutet alles auf ein Tötungsdelikt hin. Also die Möglichkeit eines Suizids schließt er da bereits aus, die ist damit vom Tisch. Am Freitagmittag gibt es aber noch keine konkreten Hinweise auf einen möglichen Täter oder eine andere heiße Spur. Es werden dann Mobilfunkauswertungen angeleiert, um zu sehen, welche Handys zum Tatzeitpunkt in der Nähe in das Netz eingeloggt waren. Ermittler befragen auch schon Personen aus dem nahen Umfeld Mooshammers, eben zum Beispiel den Chauffeur Andreas K.
Den Chauffeur, das du bereits vorhin schon erwähnt, der hat ja seinen Chef als Leiche gefunden. Was ist denn zu dem bekannt, zu dem Chauffeur?
Ja, dieser Andreas K. war wohl 11 Jahre lang in Mooshammers Diensten und kennt deshalb die Lebensgewohnheiten seines Chefs sehr gut. Er war wohl auch wirklich ein enger Vertrauter. Wir haben ja auch schon gehört, dass er einen Schlüssel zum Haus hatte. Außerdem ist er derjenige, der die Leiche gefunden hat. Er ist also schon allein deswegen ein wichtiger Zeuge. Und ja, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, macht ihn natürlich im ersten Moment zum Verdächtigen. Denn der Chauffeur ist auch im Testament von Mooshammer bedacht mit einer Wohnung und einer monatlichen Apanage. Kurz, er hätte also ein Motiv für einen Mord aus Habgier und er hat auch kein richtiges Alibi. 11 Stunden wird Andreas K. von der Polizei vernommen, aber wie einer der Mordermittler später in einer Dokumentation sagt, das Bauchgefühl hat gesagt, der war es nicht.
Einer der nächsten Schritte war dann wahrscheinlich die Obduktion.
Ja, Rudolf Mooshammer wird ins Rechtsmedizinische Institut in München gebracht und von dessen ehemaligen Leiter Wolfgang Eisenmenger obduziert. Die Untersuchung ergibt aber nur, dass die Todesursache, wie schon angenommen, Tod durch Erdrosseln ist. Parallel wird auch das Tatwerkzeug, also das Elektrokabel, untersucht. Und die Hoffnung ist jetzt natürlich, dass sich eventuell DNA von den Händen des Täters darauf befinden könnte. Das passiert alles noch am Freitag. Zeitgleich gehen immer mehr Hinweise bei der Polizei ein. Verschiedene Personen berichten, dass sie Rudolf Mooshammer am späten Donnerstagabend am Steuer eines Rolls-Royce durch die Münchner Innenstadt haben fahren sehen. Mehrere Zeugen wollen ihn speziell auch im Areal um den Münchner Hauptbahnhof herum gesehen haben. Und wer sich in München auskennt, weiß, dass unter anderem um den Bahnhof herum auch das Rotlichtmilieu angesiedelt ist. Speziell die Schillerstraße hat dahingehend ja einen gewissen Bekanntheitsgrad.
Mooshammer fährt also in der Nacht seines Todes mit einem seiner Rolls-Royce durch das Rotlichtviertel.
Ja, genau. Und das ist nicht zum ersten Mal so. Mehrmals die Woche ist Mooshammer wohl rund um den Bahnhof unterwegs. Und was er hier sucht, sind Liebhaber. Was nämlich in Bezug auf ihn zwar viele ahnen, aber die wenigsten sicher sagen können, er ist homosexuell, lebt das aber eben in der Öffentlichkeit nicht aus. Dass er aber regelmäßig nachts am Bahnhof unterwegs ist und hier Liebhaber sucht, die gegen Bezahlung sexuelle Dienste leisten, das ist schon vor Mooshammers Ermordung bekannt, auch in Polizeikreisen, wie der Chef der damaligen Münchner Mordkommission sagt.
Bringen die Hinweise darauf, wo Mooshammer am Tatabend war, die Beamten denn weiter?
Ja, die Polizisten rekonstruieren unter anderem anhand der Zeugenhinweise, wie die letzten Stunden Mooshammers ausgesehen haben. Also sein Chauffeur Andreas K. hat ihn wohl am frühen Donnerstagabend von seiner Herrenboutique Carneval de Venise in der Maximilianstraße nach Hause gebracht. Danach trifft sich Mooshammer mit einer Bekannten zum Essen bei seinem Stammitaliener in Grünwald, der Villa Romana. Es gibt Bruschetta, Penne mit Tomate, Parmesan und Basilikum, Babysteinbutt vom Grill und zum Nachtisch Creme Karamell und Cappuccino. Dazu guten Wein aus Kalabrien. Gegen 21 Uhr sollen die beiden das Lokal gemeinsam verlassen haben und Mooshammer seine Bekannte nach Hause gefahren haben. Darauf folgt die schon beschriebene längere Tour durch die Innenstadt. Lindwurm, Sendlinger und Landwehrstraße sind die Stationen und dann geht's für Mooshammer eben zum Hauptbahnhof. An der Stelle kommt ein entscheidender Hinweis ins Spiel. Ein Zeuge will einen Mann auf dem Beifahrersitz von Mooshammers Wagen gesehen haben, den er so beschreibt. Jung, groß, dunkle Haare und eine weiße Mütze auf dem Kopf. Das weiß der Mann deswegen so genau, weil er wohl auf gleicher Höhe mit dem Rolls-Royce an einer Ampel in der Schäftlandstraße gewartet hat. Und diese Beschreibung passt auch gut zu dem Muster, nach dem Mooshammer wohl seine Liebhaber ausgewählt hat. Einer der Ermittler spricht später auch darüber, dass Mooshammer wohl nicht nur einen Typ, sondern auch ein bestimmtes Vorgehen hatte, wenn er seine Liebhaber ausgesucht hat. Dazu gehört auch dieses stundenlange Herumfahren im Auto, bis er wohl einen in seinen Augen passenden Mann gefunden hatte. Passend heißt in dem Fall, die Männer sollten jung sein, er bevorzugte wohl ein orientalisches Aussehen und vor allem, sie sollen nicht homosexuell sein. Dann hat er die Männer aus dem Auto heraus angesprochen und ihnen wohl Geld angeboten, wenn sie einsteigen. Und jetzt komme ich auch wieder auf diese DVD zu sprechen, die auf dem Tisch im Haus lag.
Das war ja die DVD, die die Ermittler am Tatort auf dem Tisch gefunden haben.
Ja, genau. Also Mooshammer wollte offenbar nicht homosexuelle Männer zu homosexuellen Handlungen verführen. Sein Vorgehen war wohl so, dass er die Männer mit dem Porno in der Hand nach einer Videothek fragte und ihnen dann Geld angeboten hat, wenn sie mit ihm nach Hause gehen würden. Dort hat er mit seinen Liebhabern gemeinsam diese Pornos geschaut und letztendlich sexuelle Handlungen mit ihnen vollzogen. Es wird gemutmaßt, dass es ihm da um den Kick ging, heterosexuelle Männer so von sich zu überzeugen, dass sie ihm und quasi nur ihm folgen. Und dieser unachtsam auf den Tisch gelegte Porno ist deswegen für die Ermittler ein wichtiges Puzzlestück, weil er signalisiert, er muss in dieser Nacht wohl wieder unterwegs gewesen sein. Er muss in dieser Nacht einen Mann mit nach Hause genommen haben und diese bis dato unbekannte Person ist damit natürlich automatisch tatverdächtig, weil sie wohl die letzte war, die Mooshammer lebend gesehen hat.
Aber die Polizei hat bis dahin ja nur eine recht dürftige Beschreibung des Mannes, weil ich meine, jung, groß, weiße Mütze, nicht so eindeutig. Kann diese Person dann ausfindig gemacht werden?
Ja, da kommt jetzt an der Stelle wieder die Gerichtsmedizin bzw. die Auswertung des Labors ins Spiel. Es wird ja, wie bereits erwähnt, schon am Freitag das Tatwerkzeug untersucht und dabei kann tatsächlich eine männliche DNA-Spur gesichert werden, die eben nicht zu Rudolf Mooshammer gehört. Die Spur allein hilft jetzt natürlich im ersten Moment nicht viel. Es braucht ja immer eine andere, mit der man sie abgleichen kann. Aber die Polizei überprüft natürlich ihre DNA-Datenbank und tatsächlich am Samstag gegen 17 Uhr gibt es einen Treffer. Die DNA ist gespeichert und kann auch zugeordnet werden.
Und zu wem gehört die DNA?
Ja, die Spur führt zu einem 25-jährigen Mann aus dem Irak, Herrisch A. Seine DNA ist in der Datenbank hinterlegt, weil er schon einmal wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungsverfahren wurden wohl aus Mangel an Beweisen aber eingestellt. Aber in einem dieser Verfahren wurde eine Speichelprobe gesichert. Die Polizei, besser gesagt das SEK, verhaftet den Mann am Samstag um kurz nach 22 Uhr, als er gerade in seine Wohnung im Stadtteil Sendling in München zurückkehren möchte. Dort finden die Beamten dann auch eine weiße Mütze, die Herrisch A. offenbar zwar zerschnitten, aber noch nicht entsorgt hatte. Der Mann in Rudolf Mooshammers Auto soll ja laut dem Augenzeugen auch eine weiße Mütze getragen haben.
Er wird dann auch gleich vernommen?
Ja, noch in der Nacht beginnt die Vernehmung von Herrisch A. zumindest, aber die gestaltet sich zunächst wohl schwierig. Zitat, wir haben dann irgendwann gemerkt, der ist mit irgendwas anderem beschäftigt. Und ohne Geständnis ist es aber so, dass die Spurenlage für eine Mordanklage recht dünn ist, trotz eben dieser Indizien, die es ja gibt, wie die DNA oder jetzt die Mütze.
Wie sind die Beamten dann weiter vorgegangen, um ja weiterzukommen?
Ja, der Knackpunkt ist wohl, ihn auf seine persönliche Lebensgeschichte und seine Lebensumstände anzusprechen. Und wie das die Polizisten später beschreiben, hatte er wohl sehr viel Mitleid für sich selbst. Als dann ein Beamter so etwas in die Richtung sagt wie, ja, der Herr Mooshammer war hier oben und Sie sind hier unten, bricht er wohl zusammen. Also er rutscht wohl wortwörtlich vom Stuhl, fällt einem der Vernehmenden quasi in den Schoß und gesteht die Tat. Als eine Art Erklärung gibt er dann an, dass er so wenig Geld habe und es andere mit teuren Autos und Wohnungen so viel besser gehe.
Ja, wer ist denn dieser Herrisch A. und was erzählt er dem Beamten zum Tathergang?
Wie gerade schon erwähnt, Herrisch A. ist zum Tatzeitpunkt 25 Jahre alt. Er ist ein Asylbewerber aus dem Irak. Seit 2001 lebt er in Deutschland und seit 2002 in München. Er arbeitet in einer Küche eines Fastfood-Restaurants am Stachus. Dort verdient er 7 Euro die Stunde. Sein Arbeitgeber schildert ihn in einem Interview mit dem Fokus als absolut unauffällig und auch in stressigen Situationen als nicht aggressiv. Er hat eine Lebensgefährtin und auch einen festen Wohnsitz, aber er hat wohl auch finanzielle Schwierigkeiten und Schulden. Er ist nämlich ein Automatenspieler, wie es in einer Pressekonferenz der Polizei heißt. Und es gab im Vorfeld der Tat eben schon 2 Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Vergewaltigung und wegen gefährlicher Körperverletzung. Beide wurden eben aus Mangel an Beweisen eingestellt. Er ist also zum Tatzeitpunkt nicht vorbestraft.
Was sagt er den Beamten zum Tatabend?
Am Abend des 14. Januar will er in einer Spielhölle in der Nähe des Hauptbahnhofs, die es übrigens heute noch gibt, viel Geld verzockt haben, das wohl seiner Freundin gehört hat. Herrisch A. sagt aus, sich als Versager gefühlt zu haben, da sei der Mann mit dem Rolls-Royce gekommen und habe ihn angesprochen. Herrisch A. schildert, dass Mooshammer ihm 2000 Euro angeboten habe, wenn er mitfährt. Und in der irakischen Community, so sagt Herrisch A. zumindest aus, war zum damaligen Zeitpunkt bekannt, dass Mooshammer auf der Suche nach jungen Männern im Bahnhofsviertel unterwegs ist. Der 25-Jährige willigt also ein und die beiden machen sich dann auf den Weg zur Mooshammer Villa in Grünwald. Dort kommen sie gegen 0 Uhr an und dort soll der Modemacher ihm später dann die Bezahlung verweigert haben, weil er gewisse sexuelle Handlungen nicht vollziehen wollte. Es soll daraufhin zum Streit und zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Im Zuge derer will Herrisch A. Mooshammer im Affekt getötet und anschließend das Haus nach Geld durchsucht haben. Weil er aber nichts findet, flieht er panisch vom Tatort und fährt wohl gegen 2 Uhr mit der S-Bahn wieder Richtung Stadt. Herrisch A. soll laut dem SOKO-Leiter während seines Geständnisses keine Reue gezeigt haben. Damit ist aber nicht einmal 48 Stunden nach dem Tod Mooshammers bereits der mutmaßliche Täter gefasst.
Aber dazu wäre es ja fast nicht gekommen.
Ja, angeblich wollte sich Herrisch A. wohl unmittelbar nach der Tat in den Irak absetzen. Am Tag nach dem Mord soll er erst gegen Mittag bei seinem Arbeitgeber erschienen sein und um einen 2-wöchigen Urlaub gebeten haben. Als Grund soll er angegeben haben, in seine Heimat reisen zu wollen.
Die Tat ist damit ja auf den ersten Blick aufgeklärt, der mutmaßliche Täter gefasst und geständig. Wie haben die Menschen auf den Tod von Rudolf Mooshammer reagiert?
Ja, man kann sagen, mit großer Anteilnahme. Als sich die Nachricht am 15. Januar verbreitet, stehen bereits gegen Mittag schon zahlreiche Menschen vor der Eingangstür der Mooshammer Boutique in der Maximilianstraße. Sie legen da Blumen und Sprüche und Bilder nieder, stellen Kerzen auf. Einige weinen, andere schütteln fassungslos den Kopf. So geht es dann über viele Tage weiter und das Blumenmeer vor dem Geschäft Mooshammers wird immer größer. Die Boutique selber ist geschlossen, es hängt ein Zettel an der Tür und es steht ein Bild Mooshammers mit einer schwarzen Binde im Schaufenster.
Wie und wo wird Rudolf Mooshammer dann beerdigt?
Ja, die Beerdigung findet am 22. Januar 2005, also eine Woche nach seinem Tod, statt. Zunächst gibt es eine Trauerfeier in der Allerheiligen Hofkirche in der Nähe seiner Boutique. Dann geht es im Trauerzug zum Ostfriedhof. Rudolf Mooshammers letzte Ruhestätte ist das Mausoleum, das er einst für seine Mutter gekauft hatte. Tausende säumen an diesem Tag die Straßen und nehmen Abschied. Auch einige Prominente wie Senta Berger oder die Jacobs Sisters sind dabei, auch Ottfried Fischer. Er hat im Nachgang kritisiert, dass die Schickeria Rudolf Mooshammer wohl verraten hätte. Denn von dieser sind an dem Tag der Beerdigung auffallend wenige da. Wie ein enger Freund Mooshammers im Nachgang zu erzählen weiß, fand zur gleichen Zeit wohl das berühmte Hahnenkammrennen in Kitzbühel statt. Ein Event im Kalender der High Society, das man wohl nicht verpassen darf, selbst wenn ein angeblicher Freund beerdigt wird. Viele haben diesem Event wohl den Vorzug gegeben. Was aber auffällt, zahlreiche obdachlose Menschen geben Rudolf Mooshammer das letzte Geleit.
Und das hat ja auch einen Grund.
Ja, und zwar steht das im Zusammenhang mit seinem sozialen Engagement. Im Jahr 2000 hat Rudolf Mooshammer nämlich die Stiftung Licht für Obdachlose gegründet. Die wurde nach seinem Tod in Rudolf Mooshammer Verein Licht für Obdachlose umbenannt. Der ist nach wie vor eingetragen und wird wohl von einer Rechtsanwaltskanzlei verwaltet. Außerdem unterstützte Mooshammer die Straßenzeitung BIS, das ist kurz für Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Er veranstaltete in seinem Gasthaus der Hundskuchel im Hackenviertel Weihnachtsessen für obdachlose Menschen und organisierte Aktionen, bei denen Geschenke ausgegeben wurden. Außerdem hatte er eine aktive Patenschaft für eine Entzugsklinik für Alkoholkranke. Ich denke, bei diesem Engagement spielt ganz viel persönliche Motivation rein. Und wie bereits erwähnt, war ja der Vater von Mooshammer im späteren Verlauf seines Lebens alkoholkrank und lebte irgendwann obdachlos auf der Straße. Das hatte sicher damit zu tun, für was sich Rudolf Mooshammer dann später eingesetzt hat.
Wie geht's denn jetzt mit dem Tatverdächtigen weiter? Die Polizei hat Herrisch A. überführt und festgenommen natürlich. Wann kommt es zum Prozess gegen ihn?
Noch während der Pressekonferenz am Sonntag gibt der Oberstaatsanwalt bekannt, dass er wegen der guten Beweislage noch im Laufe des Jahres 2005 mit einer Anklage rechnet. Der Prozess gegen Herrisch A. beginnt dann tatsächlich am Mittwoch, 2. November 2005, vor dem Landgericht München I unter dem Vorsitz vom Richter Manfred Götzl. Die Anklage lautet auf Mord aus Habgier und Raub mit Todesfolge. Am ersten Tag wiederholt Herrisch A. sein Geständnis und entschuldigt sich. Seine Angaben zum Tatabend bleiben aber auch im Prozess eher vage. In der Villa in Grünwald hätte er gemeinsam mit Mooshammer Pornos angeschaut. Danach sei es zu sexuellen Handlungen gekommen und danach zum Streit, weil Herrisch A. wohl nicht alle Praktiken vollziehen wollte. Mooshammer sei auf die Toilette gegangen und als, Zitat, anderer Mensch wieder zurückgekommen, sagt Herrisch A. aus. Er sei auf ihn losgegangen, habe diesen beschimpft und gedroht, die Polizei zu rufen. Was dann genau passiert ist, daran kann sich Herrisch A. angeblich nicht erinnern. Zitat, ich war schwindelig, ich war betrunken, sagte er damals aus. Er sagt noch, Mooshammer mit einem Kabel getötet zu haben. Im weiteren Prozessverlauf werden dann verschiedene Zeugen gehört, auch ehemalige Angestellte und Freunde des Modemachers. Sie zeichnen ganz unterschiedliche Bilder der Person Mooshammer, aber deutlich wird schon, Mooshammer war wohl vor allem auch ein harter Geschäftsmann und nicht immer nur der gut gelaunte Paradiesvogel, als der er sich selber inszeniert hat. Die Angestellten beschreiben ihn teilweise als herrisch und sogar als gewalttätig. Mooshammer soll sie drangsaliert haben. Einmal habe er alle Angestellten seines Modegeschäfts auf einen Schlag rausgeschmissen, sagt auch sein Chauffeur Andreas K. Während des Prozesses teilt dann auch ein psychiatrischer Sachverständiger, Professor Henning Sass aus Aachen, seine Einschätzung zu Herrisch A. Er sagt, dass der Angeklagte wohl schuldfähig sei und auch die Tat keine Merkmale eines hochgradigen Affekts trage. Der Mediziner charakterisiert Herrisch A. in seinem Gutachten als, Zitat, eher weich und selbstmitleidig.
Wie lautet denn am Ende das Urteil?
Herrisch A. wird am 21. November vom Landgericht München I zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge verurteilt. Außerdem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren faktisch nicht möglich. Das Gericht folgt mit seinem Urteil weitestgehend dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Die sieht die Mordmerkmale Habgier, Heimtücke und Ermöglichung einer Straftat als erfüllt an. Die Anwälte hatten hingegen auf Totschlag plädiert und eine Haftstrafe im unteren zweistelligen Bereich gefordert. Die Verteidigung legt nach dem Urteil Revision ein, doch die lehnt der Bundesgerichtshof dann ab.
Der Prozess ist im November 20 Jahre her. Das heißt, Herrisch A. sitzt heute noch in Haft?
Also das Urteil lebenslänglich und besonders der Zusatz mit der besonderen Schwere der Schuld legen das eigentlich nahe, ja. Aber tatsächlich ist Herrisch A. mittlerweile wieder auf freiem Fuß. 18 Jahre saß er wegen des Mordes an Mooshammer in der JVA in Straubing. Dort arbeitete er wohl unter anderem in der Wäscherei und in der Schreinerei. Im Januar 2023 wurde er in den Irak abgeschoben. Von Frankfurt aus ging das Flugzeug nach Bagdad. Dort hat Herrisch A. dieses als freier Mann verlassen. Er darf aber niemals wieder nach Deutschland einreisen. Gegen ihn wurde ein Einreiseverbot verhängt. Herrisch A. hat die Abschiebung wohl begrüßt, so ließ es zumindest sein Anwalt, der ihn schon im Prozess vertreten hatte, verlauten. Vermutlich deswegen, weil sie ihn aus dem Gefängnis gebracht hat. Denn in Deutschland wäre die Reststrafe so schnell nicht zur Bewährung ausgesetzt worden. Das hatte zumindest das Landgericht Regensburg dazu mitgeteilt. Im Durchschnitt sitzen Täter in Bayern übrigens mit einem vergleichbaren Urteil etwa 23 Jahre in Haft. Die Spur von Herrisch A. verliert sich mit seiner Abschiebung. Sein Verteidiger hat davon gesprochen, dass ihn seine Familie wohl wieder aufnehmen wollte.
Was passiert dann nach dem Tod von Rudolf Mooshammer mit seinem Vermögen? Wer sind die Erben?
Ihr Haupterbe ist Walter Käsmeier, der selbst 2014 gestorben ist. Er war der langjährige Geschäftspartner Mooshammers. Käsmeier hatte diesen mit seiner Unterstützung in den 60er Jahren ja ermöglicht, die Boutique Carneval de Venise überhaupt zu eröffnen. Das Inventar aus dem Geschäft wird bei eBay versteigert. Ein Teil des Barvermögens geht an den Verein Licht für Obdachlose. Außerdem auch der Erlös aus dem Verkauf eines Hemdes von Napoleon Bonaparte, das Mooshammer wohl besessen hatte. Außerdem wurde der Schmuck der Mutter Else und die drei Rolls-Royce Mooshammers verkauft. Übrigens auch der, den der Modezar in der Nacht seines Todes gefahren hatte. Allein dieser erzielte einen Preis von 65.000 Euro, was heute inflationsbereinigt etwa 102.000 Euro sind. Der Erlös aus Schmuck- und Autoverkäufen geht übrigens an die Straßenzeitung Biss.
Und was wurde aus Daisy?
Wichtigste Frage des Tages. Daisy bleibt für den Rest ihres Lebens bei Chauffeur Andreas K. Sie stirbt am 24. Oktober 2006 im Alter von 13 Jahren. Andreas K. sowie eine Haushälterin bedenkt Mooshammer in seinem Testament jeweils mit einer Leibrente. Der Chauffeur erbt zudem eine Wohnung im Münchner Stadtteil Harlaching. 2015 verkauft Andreas K. diese aber überraschend und zieht nach 25 Jahren in München in den hohen Norden, und zwar nach Ostfriesland. Er sagt, es ist Zeit für ein neues Leben. Auch Jahre nach Mosis Tod wird er wohl oft erkannt und er fühlt sich nicht wirklich frei. Ich will endlich ich sein, ich will einen Neuanfang, sagte dem Merkur damals noch. Er arbeitet in Ostfriesland wohl als Hausmeister bei einem Partyservice. Aber im September 2016 stirbt der Chauffeur dann überraschend im Alter von nur 56 Jahren. Er ist wohl in einem Einkaufszentrum zusammengebrochen und konnte nicht mehr reanimiert werden.
Was ist geblieben vom Fall Mooshammer?
Ja, tatsächlich hatte der Fall Mooshammer sogar Auswirkungen auf die Entwicklung der Spurenanalyse. Das sagt zumindest der Ex-Chef der Münchner Mordkommission, der mittlerweile auch verstorbene Josef Wilfling, den wir auch schon erwähnt haben. Vor Mooshammer konnten Tatortspuren nämlich nur dann analysiert werden, wenn ein richterlicher Beschluss vorlag. Nach Mooshammer war das auch ohne richterlichen Beschluss möglich und dadurch natürlich wesentlich schneller und niederschwelliger. Auch der Katalog, in welchen Fällen man eine DNA-Analyse überhaupt erstellen lassen darf, wurde erweitert. Es gab also auf der Grundlage des Mooshammer-Falls eine Gesetzesänderung. Wilfling hat in einem Interview einmal Zweifel darüber geäußert, ob das so möglich gewesen wäre, wenn der Tote weniger berühmt gewesen wäre. Und was aus meiner Sicht vom Mooshammer-Fall und nach dem Tod von Rudolf Mooshammer bleibt, ist die anfangs beschriebene Ambivalenz. Die war während seines Lebens nicht so stark in der Öffentlichkeit wie nach seinem Tod. Und erst durch dieses gewaltsame Ende ist die stärker zutage geführt worden. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. In einem Interview 1994 sagt Mooshammer, wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende. Und eine Reporterin fragt ihn dann, aber Sexualität kaufen, wäre das ein Unterschied? Und er sagt dann, das ist dasselbe. Ich finde es furchtbar. Wenn Sie Sexualität kaufen müssen, das finde ich etwas ganz Schlimmes. Und angesichts seines eigenen Schicksals ist dieses Zitat irgendwie besonders aufschlussreich und unterstreicht einfach diesen Widerspruch in der Person. Ja, zum Abschluss der heutigen Folge habe ich noch ein Zitat aus einem Nachruf auf Rudolf Mooshammer dabei. Den finde ich so gut, dass ich damit den Fall gerne abschließen möchte. Geschrieben hat den der Publizist Max Brimm am 1. Februar 2005. Der Titel heißt Tod, Verklärung und Verrat. Er schreibt darin, Mooshammer berauschte sich an der eigenen Person, seinem Haupthaar, seinen Klamotten und seinen Automobilen. Er gab den Clown und machte mit edlen Leuten Geschäfte. Er hatte nicht den Wahn heruntergekommener Adeliger, die stets die angeblichen Vorzüge ihres blauen Blutes betonen müssen. Auch litt er nicht an der Krankheit vieler Kleinbürger, die die angeblichen Vorzüge ihrer Nationalität hervorheben. Mooshammer wollte nach oben und er hat es aus seiner Sicht glänzend hingekriegt. Ab einer gewissen Stufe schrieben die Gazetten mehr über den Modemacher als über seine Kunden. In der gelangweilten Stadt München etablierte sich Mooshammer fast wie ein realer Monarch. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Jetzt würde uns natürlich interessieren, was eure persönlichen Gedanken und vielleicht auch Erinnerungen an Rudolf Mooshammer sind. Kommentiert gerne unter den Post zum Fall auf den gängigen Social-Media-Plattformen, besonders auf unserem Instagram-Account crimetime_podcast. Da findet ihr auch viele spannende weitere Infos rund um den Fall. Folgt uns dort gerne und natürlich auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. So verpasst ihr keine neue Info oder Folge. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, das hilft uns sichtbar zu bleiben. Wenn ihr uns Feedback, Anregungen oder sogar Fallvorschläge schicken wollt, schreibt uns eine E-Mail an crimedaheim@oberpfalzmedien.de. Tom, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst und gemeinsam mit mir den Fall aufgedröselt hast und auch deine persönlichen Erinnerungen mit uns geteilt hast.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Komm gern wieder.
Gerne.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge. Ihr hört uns bald wieder. Bis dahin.